Radio 1. Die Profis.
Wir haben ein paar Themen vor uns bis 13 Uhr, heute bzw. bis 12 Uhr. Medical Gaslighting ist eine Sache, über die wir sprechen, wenn der Arzt einen einfach nicht ernst nimmt und warum das besonders häufig Frauen passiert. Das ist eines unserer Themen. Außerdem reden wir darüber, wie musikalischer Mainstream auf sozialen Medien entsteht. Das ist nämlich ganz interessant, weil das mittlerweile ganz anders ist als früher. Die Älteren werden sich erinnern, Fernsehen und Radio waren riesengroß und haben den Mainstream sozusagen geprägt und vorgegeben. Heute ist das nicht mehr so. Was hat sich da verändert und wie entsteht eigentlich Mainstream, so ein Massengeschmack heute im Zeitalter von sozialen Medien? Darüber sprechen wir. Wir reden darüber, wie Biber Fledermäusen helfen, warum wir wieder traditionelle Paarbeziehungen super finden und was passieren muss, damit erneuerbare Energien unseren kompletten Energiebedarf decken und das möglichst schnell. Aber bevor wir das alles machen, Sie kennen das aus dieser Sendung, spielen wir gleich unser Wissenschaftsspiel, den Scanner. Da können Sie sich jetzt schon bewerben, 0331 70 99 111 und Sie spielen heute um ein Buch, das heißt Eis gegen Heiß, wie wir uns an die Folgen des Klimawandels anpassen müssen. Das ist sozusagen so eine Anleitung, was jeder Einzelne und jeder Einzelne tun kann, um sich vor dem Klimawandel besser zu wappnen. Also keine großen politischen Linien, sondern es geht von Hitzeschutz bis Notfallvorsorge. Praktische Tipps zur Klimaanpassung für uns alle. Können Sie gewinnen, wenn Sie Lust haben, mitzuspielen.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
Hallo, Doreen.
Hallo, Simon.
Hendrik, aber egal. Ich hieß heute Morgen schon Stefan Karkowski, jetzt Simon. Hendrik, ist egal. Wir können alles, Sie können auch Sandra zu mir sagen, das würde mir auch gefallen. Doreen, wie war Weihnachten? Geht's wieder oder... Ist noch schlimm?
Es war nicht schlimm, es war ganz ruhig in Familie, alles schön. Ja, und sorry, Hendrik.
Ja, kein Problem, Sandra. Das 263 Euro, habe ich gelesen, haben die Deutschen im Durchschnitt für Weihnachtsgeschenke ausgegeben. Fühlen Sie sich da im Median, im Mittel?
Nee, nicht ganz. Also ist mir ein bisschen too much, glaube ich. Aber ja, können die Deutschen ja machen.
Können sie machen, ne? Ich meine, irgendwer muss am Ende ja auch Geschäfte machen. Okay, haben Sie das schon mal gespielt, dieses Scanner-Spiel?
Ja,
okay,
genau.
Dann haben Sie mir eins voraus. Ich habe das nämlich noch nie gemacht an dieser Seite des Mikrofons. Deswegen drücken wir mal beide die Daumen, dass das alles so klar geht. Und sind Sie bereit für den ersten Scan? Ich hoffe doch. Vielleicht sage ich noch kurz dazu, worum wir spielen. Wir spielen um ein Buch. Eis gegen Heiß heißt es, wie wir uns an die Folgen des Klimawandels anpassen müssen. Es ist ein praktischer Ratgeber. Praktische Tipps sind drin zur Klimaanpassung für uns alle, von Hitzeschutz bis Notfallvorsorge. Ist erschienen bei Kiwi, 160 Seiten. Und Doreen, Sandra, Tanja, Sie können das gewinnen, wenn Sie Bescheid wissen. Wollen wir anfangen?
Ja, na klar.
Jede Katze schnurrt anders. Wer einen Stubentiger zu Hause hat, weiß, jede Katze hat ihre eigene Persönlichkeit. Die Tiere sind sogar so unterschiedlich, dass man sie an ihrem Schnurren erkennen kann. Das zeigt eine italienische Studie. Die Forschenden haben mit einer Spracherkennung das Miauen und Schnurren von 35 Katzen analysiert. In 85% der Fälle konnte die Spracherkennung die Schnurrlaute der richtigen Katze zuordnen. Das heißt, jede Katze schnurrt anders.
Jede Katze schnurrt anders. Ist das richtig oder falsch, dass sich auch am Miauen eine Katze erkennen lässt?
Boah, das ist eine gute Frage. Das ich habe einen Kater zu Hause.
Ja.
Ein Maine Coon-Kater ist so ein Rassekater und ich würde fast denken, das Schnurren hört sich gleich an, das Miauen auch. Und es hört sich an, die Frage ist ja mit KI generiert.
Ja.
Und dass da dann natürlich 85% Unterschiede rausgefiltert werden können. Boah, 50-50-Joker, ich sag jetzt einfach mal ja.
Sie sagen ja, dass das stimmt. Dass das richtig ist? Es ist richtig, auch am Miauen lässt sich eine Katze erkennen. Allerdings lag die Genauigkeit der Spracherkennung nur bei 63%. Das Schnurren einer einzelnen Katze klingt immer ähnlich, aber von Katze zu Katze klingt es dann unterschiedlich. Und das kann zum Beispiel an der Individualität des Kehlkopfs liegen und auch an der individuellen Muskelkontrolle. Also wieder was gelernt. Auch ihr Kater, Doreen, klingt anders als andere Kater. Nächster.
Okay.
Nächster.
Teetrinkerinnen haben stärkere Knochen. Statt Kaffee lieber Tee am Morgen. Das könnte gut für die Gesundheit sein. Forschende aus Australien haben Frauen ab 65 Jahren über 10 Jahre begleitet. Sie konnten beobachten, Teetrinken korreliert mit einer höheren Knochendichte. Bei Kaffeekonsum ist das nicht der Fall. Das heißt, Teetrinkerinnen haben stärkere Knochen. Dass wirklich der Tee dafür verantwortlich ist, kann die Studie nicht zeigen.
Tja, TeetrinkerInnen haben stärkere Knochen. Ist das richtig oder ist das falsch?
Boah, was ist das für eine Frage? Aber bin ich keine 65 und kann es nicht nachvollziehen, mag schon gerne auch einen Kaffee am Morgen. Ist ja wieder so halb 50-50. Ich würde einfach sagen, nein, das stimmt nicht.
Oh, das stimmt nicht, finden Sie? Also ich weiß nicht, haben denn Kaffeetrinker und Kaffeetrinkerinnen dann stärkere Knochen in Ihren Augen oder ist das in Ihren Augen alles Quatsch?
Naja gut, das kann ich auch nicht behaupten, ob die Kaffeetrinkerinnen stärkere Knochen haben. Aber möglicherweise trinken in dem Alter dann die Frauen wahrscheinlich keinen Kaffee mehr, sondern eher einen Tee. Und dann sind die, weil der Kaffee, jetzt haben sie mich durcheinander gebracht.
Also richtig oder falsch?
Dann sage ich richtig.
Es geht doch, es wäre doch schade drum. So, einen haben wir noch.
Ja.
Wenn Sie den letzten auch noch schaffen, dann können Sie eventuell mit mir auch noch ein viel größeres spielen. Achtung.
Menschen können seit 7000 Jahren selbst Feuer machen. Schutz, Wärme, Licht und Nahrung. Feuer spielt eine entscheidende Rolle in der Geschichte der Menschheit. Schon seit Jahrmillionen kennen Frühmenschen Feuer, das zum Beispiel bei Blitzschlägen entsteht. Doch erst seit kurzem können Menschen die Flamme selbst erzeugen. Forschende aus England haben jetzt Faustkeile aus Feuerstein gefunden und datiert. Demnach können Menschen erst seit 7000 Jahren selbst Feuer entzünden.
Die Menschen können erst seit 7000 Jahren selbst Feuer machen. Kann das stimmen?
Boah, Geschichte.
Ich denke zwischendurch immer, Doreen, Sie sind gar nicht mehr bei mir und haben aufgelegt. Aber es ist einfach der Denkprozess.
Nein. Ja, genau. Die Gedanken gehen am Samstagmorgen nach Weihnachten nochmal lang. Nein, was soll ich sagen? Also, dass Sie Feuer
machen. Ich meine, Feuer spielt ja immer schon eine entscheidende Rolle in der Geschichte der Menschheit, ne? Das haben wir ja gerade gehört. Spielte immer schon eine entscheidende Rolle in der Geschichte der Menschheit. Und die Menschen sind ja nun, wie alt sind die Menschen? Ich meine, und seit 7000 Jahren können sie selbst Feuer machen. Da haben sie aber davor all die Jahre, mein Gott, das war kalt.
Ja, genau. Also können sie es schon viel länger. Nein, stimmt nicht. Sie können schon länger als 7000 Jahre Feuer.
Yeah. So, da sind wir doch. Das ist falsch. Nein, neue Funde aus England deuten darauf hin, dass die schon vor 400.000 Jahren die Neandertaler zum Beispiel selbst Feuer erzeugen konnten.
What?
Wir sind also an der Stelle angelangt, wo Sie um alles oder nichts spielen. Möchten Sie um noch mehr spielen, nämlich ein Abo von Zeit wissen? Oder sind Sie zufrieden mit dem Buch, Doreen, und gehen damit nach Hause, beziehungsweise bleiben damit nach Hause und wir schicken Ihnen Eis gegen Heiß, wie wir uns an die Folgen des Klimawandels anpassen müssen? Antwort bitte jetzt.
Also das Zeitwissen-Abo würde mich reizen. Ja, bitte.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeitwissen. Oder verlieren alles.
Okay, der letzte Scan für Sie.
Orcas und Delfine jagen gemeinsam. Unerwartete Teamarbeit. Orcas und Delfine machen gemeinsam Jagd auf Lachse, wie eine kanadische Studie zeigt. Die Forschenden vermuten, dass die Orcas die Echoortung der Delfine hören und den kleinen Meeressäugern zur Beute folgen. Für die Delfine sind die Lachse teilweise zu groß, um diese zu überwältigen. Sie fressen daher die Reste, die die Orcas übrig lassen. So profitieren beide Tiere von der gemeinsamen Jagd.
Orcas und Delfine jagen gemeinsam und profitieren gegenseitig von der gemeinsamen Jagd. Ist das richtig oder ist das falsch? Es geht um das Abo von Zeitwissen und natürlich gibt es dann das Buch noch oben drauf.
Also ich hätte gedacht, dass Orcas Delfine auch fressen, aber eine Co-Creation in der Jagd ist bestimmt nicht schlecht. Ich würde einfach jetzt mal tippen. Ja,
Nicht weiterreden, einfach nur Ja sagen, Doreen, Sandra, Tanja, denn es ist richtig, das Verhalten wurde erstmals gefilmt um 2020 vor Vancouver Island. Da wurden über 20 Mal Orcas dabei beobachtet, wie sie ihren Kurs wechseln, wenn sie auf Delfine treffen. In einem Fall hat ein Orca einen Lachs sogar regelrecht für die Delfine in mundgerechte Portionen zerkleinert. Und das deutet darauf hin, dass die Tiere durchaus so ein gewisses Co-Working machen und beide davon profitieren und ihre Beute teilen. Doreen, herzlichen Glückwunsch, ganz wichtig, dranbleiben. Und sich freuen über diese Gewinne. Bis bald.
Danke.
Bis 2045 will Deutschland klimaneutral sein. Wenn man sich anschaut, was derzeit noch alles verbrannt wird, um Energie zu erzeugen, um unser Leben so wie es ist zu ermöglichen, fragt man sich ja schon, wie soll das gehen? Und wenn wir nichts mehr verbrennen, was soll denn die Energie der Zukunft werden? Beziehungsweise wie kann man all diese verschiedenen Energieträger, wie kann man die miteinander vernetzen, sodass wir eben weiter im Fortschritt leben können? Darüber sprechen wir jetzt mit Professor Dr. Inge Henning-Meschede. Er ist Vorstandsvorsitzender des Kompetenzzentrums für nachhaltige Energietechnik und leitet den Bereich Energiesystemtechnik an der Uni in Paderborn. Guten Morgen, Herr Meschede.
Guten Morgen.
Herr Meschede, ich möchte so ein bisschen poetisch einsteigen, aber mit einer wahren Geschichte. Wissen Sie, ich mache total gerne Urlaub am Atlantik. Und manchmal stehe ich am Atlantik und lasse mich überwältigen von diesen unfassbaren Wellen, die ja da auf den Strand zurauschen. Und ich denke dann immer, da ist sie doch, die Energie. Also die Erde, die Energie ist ja da und sie ist so endlos. Können Sie mit diesem Bild was anfangen oder ist Ihnen das zu romantisch?
Nee, kann ich sehr gut was anfangen. Also ich mache auch sehr gerne Urlaub am Atlantik. Insofern haben wir da schon mal eine Gemeinsamkeit. Und in einem Urlaub habe ich mir auch überlegt, ich sollte was mit Energie machen, weil damals war es Windenergie, nicht Wellenenergie. Aber wir haben sehr viel Energie, die wir besser nutzen könnten. Und vor allen Dingen haben wir sehr gute Alternativen zu dem, was Sie anfangs gesagt haben, zum Verbrennen von fossilen Energieträgern.
Also das heißt, wenn wir uns vorstellen, die Energien sind endlos, die Kraft ist sozusagen von alleine da. Das ist jetzt eine sehr allgemeine Frage, aber wie kriegen wir all diesen Saft, der da ist, ins Netz? Wo stehen wir da gerade, an welchem Punkt?
Das ist, also ich würde mal sagen, wir haben viel Licht und viel Schatten. So. Wir haben Technologien, die sehr gut erforscht sind. Jetzt ist es nicht unbedingt die Wellenenergie, die Sie anfangs genannt haben, sondern PV, Wind, das sind etablierte Energieträger.
Mhm. Die können also Photovoltaik
Strom erzeugen.
PV.
Genau, Photovoltaik. Das sind eigentlich die günstigsten Arten, heute Strom zu erzeugen, auch in Deutschland. Mhm. Also wir reden da nicht irgendwie vom Äquatornähe, sondern sind in Deutschland unterwegs. Die Frage ist, wie wir die vernünftig ins Netz einbringen. Wenn wir uns den Ausbau anschauen in Deutschland, haben wir viel geschafft, sind aber eigentlich eher so, ja, Halbzeit müssen wir mal sagen, beim Ausbau im Stromsektor. Wenn wir die anderen Sektoren uns angucken, da haben wir eben Probleme. Also wir schaffen die Generation, also die Stromerzeugung, das kriegen wir ganz gut hin. Die Verteilung, da hinken wir noch hinterher. Und vor allen Dingen wird es jetzt schwierig, wenn wir im Verkehr und dem Wohnungsbereich, also da, wo bislang fossile Energieträger massenhaft verbrennen, da müssen wir den Strom reinkriegen. Und das ist eigentlich die Herausforderung, die wir jetzt haben.
Mhm. Ist das denn realistisch, dass wir irgendwann bei einem Szenario sind, wo wir genauso viel Energie verbrauchen wie jetzt, aber nichts mehr verbrennen? Oder muss generell unser Leben energieärmer werden?
Nee, ist realistisch. Also da sind auch die Szenarien sehr eindeutig. Es ist möglich, dass wir eigentlich... die Frage ist mal, welche Energie Sie meinen. Also wir unterscheiden zwischen Primärenergie und Endenergie. Aber die Endenergie, das ist eigentlich das, was Sie interessiert. Also Sie kriegen Ihr Haus immer noch genauso warm, Sie können genauso viele Kilometer fahren. Wir leben nicht im Dunkeln, die Industrie läuft immer noch. Und das schaffen wir mit erneuerbaren Energien sehr gut. Primärenergie, da haben wir dann Wirkungsgrade, da brauchen wir weniger tatsächlich als das, was wir jetzt haben, weil wir einfach effizientere Systeme gestalten können.
Mhm. Geht es denn da am Ende darum, Sie haben Photovoltaik unter anderem genannt, möglichst viele, sag ich mal, kleinere Techniken zu vernetzen oder auf ein, zwei Major-Techniken zu setzen und da alles an Know-how und Förderung und Forschung reinzustecken?
Wir werden kleinteiliger als das, was wir jetzt haben. Also die alte Energiewelt lebt ja von großen Kraftwerken. Wir werden viele kleine Sachen haben, aber wenn Sie Photovoltaik nehmen, das können Sie klein skalieren. Also wir werden nicht so viele verschiedene, komplett unterschiedliche Technologien haben, aber in unterschiedlichen Skalierungen und dezentral verteilt. Also insofern, eigentlich haben wir die Technologien, die wir brauchen, um dieses Szenario 45 klimaneutral, keine Verbrennung mehr von fossilen Energieträgern, um das zu realisieren, haben wir fast alles an Technologien schon da. Vielleicht noch nicht komplett ausentwickelt, ja, aber so, dass es marktreif verfügbar ist.
Mhm. Und was muss da jetzt in Ihren Augen also politisch und infrastrukturell passieren, damit das tatsächlich auch bis 2045 soweit realisiert werden kann, wenn die Grundtechniken da sind, wie Sie sagen?
Das ist, also politisch erlauben wir uns in Deutschland immer so Wege, dass wir alles möglich machen wollen und uns eben nicht eigentlich auf Lösungsansätze, die da sind und die etabliert sind, fokussieren. Ich meine, wir können das Verbrenner ausnehmen, wir können diese elendige Debatte über das Gebäudeenergiegesetz nehmen, die ja alle nicht zielführend sind. Also wir haben Technologien, von denen wir eigentlich wissen, dass das die Technologie der Zukunft ist. E-Mobilität, Wärmepumpen. Trotzdem drehen wir uns aber im Kreis und gucken, wie wir die anderen Technologien auch noch mitfördern können. Das ist das eine, wo wir, glaube ich, fokussierter unterwegs sein können. Und das andere ist, unsere Energiewirtschaft passt nicht mehr zu der Energiewelt, die wir aufbauen. Mhm. Also wir haben immer noch eine Energiewirtschaft, die stark von alten Kraftwerken oder von alten Kraftwerks- und Netzinfrastrukturen dominiert ist. Und da müssen wir sehr viel machen, dass wir das hinkriegen, damit eben der Strom günstiger wird und das Verbrennen von Fossilen gleichzeitig aber auch teurer.
Mhm. Im Moment ist ja aus der Regierungskoalition wieder häufig der Begriff Energieoffenheit zu hören. Jetzt mal jenseits aller politischen Lager oder so, geht es nicht um Parteien oder so, aber ist das aus wissenschaftlicher Sicht einfach nur ein anderes Wort für, wir lassen möglichst lange alles so, wie es ist, oder ergibt, ist das tatsächlich sinnvoll und vernünftig, so eine Energieoffenheit weiter sich zu bewahren?
Also Energieoffenheit im Sinne von, wir machen uns nicht abhängig von einem Energieträger, würde ich sehr begrüßen. So wie wir bislang Energieoffenheit oder auch Technologieoffenheit leben, ist das, wir machen alles und nichts. Also das würde ich nicht begrüßen. Aber tatsächlich dieses, wir fokussieren uns auf Schlüsseltechnologien, von denen wir wissen, dass sie drankommen müssen. Wir fördern die vernünftig, wir bauen das Energiesystem so um, dass wir die einsetzen können. Das wäre zu begrüßen und wir können trotzdem noch offen sein für Technologien, die wir noch mitentwickeln, klar. Aber nicht alles mit der Gießkanne.
Bis 2045 will Deutschland klimaneutral sein und Professor Dr. Inge-Henning Meschede von der Uni Paderborn sagt, theoretisch ist das möglich, die Techniken dafür sind eigentlich da. Ganz herzlichen Dank, Herr Meschede, für das Gespräch an diesem Sonntagmorgen.
Danke auch.
Bis bald, tschüss. Ist das Mainstream, der gerade gehörte Song von Heather? Wahrscheinlich eher nicht. Trotzdem ist es heutzutage nicht so einfach. Nicht mehr so einfach wie früher, denn früher war das natürlich so, was im Radio und im Fernsehen rauf und runter lief, das war Mainstream. Also Radio 1 war da vielleicht immer schon eine rühmliche Ausnahme, aber so allgemein gesprochen. Gerade musikalisch gesehen, Mainstream, Radio, Fernsehen, klar. Aber heute wird das alles eher auf Social Media verhandelt, eher als in den traditionellen Medien. Und da läuft natürlich was anders. Aber was genau läuft? Läuft da anders? Das erforscht Dr. Christopher Joos, der ist Doktorand am Zentrum für Populäre Kultur und Musik an der Uni Freiburg. Hat das untersucht, hat sich ein halbes Jahr durch Kommentare geklickt, Social Media gescannt und untersucht, wie dort ja, die Formung eines musikalischen Mainstreams passiert, beziehungsweise was das damit zu tun hat. Schönen guten Morgen, Herr Joos. Schön, dass Sie bei uns sind.
Guten Morgen.
Wollen wir vielleicht zunächst mal diesen Begriff definieren? Also ich als Musikliebhaber habe schon oft solche Diskussionen geführt. Sind die jetzt Mainstream? Ist die neue Platte Mainstream oder nicht? Je älter man wird, desto egaler wird das für den eigenen Musikgeschmack. Aber mal so wissenschaftlich gesehen, was ist musikalischer Mainstream? Wie definiert sich das?
Ja, der Mainstream-Begriff ist in der Tat ein ganz spannender Begriff. Und das heißt in der Wissenschaft eigentlich auch immer, dass er nicht ganz einfach ist. Also ich glaube, viele kennen so den Mainstream aus Formulierungen wie Mainstream-Medien oder politischer Mainstream, und immer irgendwie ist da so eine diffuse, ominöse Kollektivkraft gemeint, die irgendwie so den Ton vorgibt. Ja, aber irgendwie alle haben so das Gefühl, dass es den Mainstream gibt, aber keiner hat ihn gesehen, so in etwa. Und in Bezug auf Musik ist das ganz ähnlich. Da kommt noch eine kleine Besonderheit hinzu, dass eben der Mainstream in so einem, ja, in so einem Gegensatz eingespannt ist, nämlich Mainstream und Underground. Und Underground ist dann sozusagen das, ja, dass das, was irgendwie so bottom-up passiert, so die subversiven Entwicklungen in der populären Musik, die finden dann dort statt. Und der Mainstream, der bleibt dann so als seelenlose Massenware übrig. Also das sind so Zuschreibungen, mhm. Und wir versuchen da eben ein bisschen systematischeren Ansatz zu wählen und uns von solchen gesellschaftlichen Zuschreibungen eben so ein bisschen fernzuhalten. Ja.
Okay, ist denn der musikalische Mainstream heute, wo das, wie Sie untersucht haben, also vielfach auf Social Media verhandelt wird, ein anderer als früher, oder kommt er nur anders zustande?
Ja, also ich würde sagen, beides. Also dass er anders heute ist, das erklärt sich allein aus musikalischen Moden. Ja, also der musikalische Mainstream der 1980er Jahre, manche erinnern sich vielleicht, war vor allem viel Synthie-Pop dabei und dergleichen. Das haben wir heute halt einfach nicht mehr, weil es einfach andere musikalische Moden gibt. Ja. Der zweite Punkt, da beginnt sozusagen unser Projekt, dass wir eben davon ausgehen, dass die sozialen Medien das schon sehr grundsätzlich gewandelt haben, ja, was wir unter Mainstream verstehen, und dass das eben dort ausgehandelt wird. Und wir untersuchen jetzt in unserem Projekt in Freiburg vor allem die Kommentarbereiche in den sozialen Medien und beginnen damit zu sagen, das sind kommunikative Arenen, ja, mhm. In denen ausgehandelt wird, welche Themen zum Mainstream gehören und welche Werte.
Ja. Mhm. Das heißt ja aber, da ja in diesen Kommentaren natürlich auch Bots unterwegs sind und Firmen, die Leute da reinschicken und so, aber können ja auch Sie und ich dort kommentieren. Also kann man sagen, der Mainstream ist demokratischer geworden? Oder die Entstehung des Mainstreams, die Verhandlung des Mainstreams?
Ja, das ist ein spannender Punkt. Ich glaube, da sind wir inmitten von gesellschaftlichen Debatten, ja, die gerade laufen. Inwieweit die sozialen Medien dazu beigetragen haben, dass bestimmte gesellschaftliche Bereiche partizipativer werden, demokratischer werden. Und wir erleben ja gerade eben vor dem Hintergrund von Big Tech und dergleichen, dass man das nicht so eins zu eins vielleicht diese Narrative übernehmen kann, sollte. Also ich würde schon sagen, dass natürlich einfach der Zugang für viele Menschen zu diesen kommunikativen Arenen quasi neu geschaffen wurde. Also der war vorher nicht so da. Also da gab es die klassischen Gatekeeper, und das war eben vor allem der Musikjournalismus. Ja. Mhm. Das waren Zahlen, die haben sich in Charts ausgedrückt, oder manche erinnern sich vielleicht noch die zertifizierten Einheiten, also Platinum- und Goldstatus und dergleichen. Gibt es heute auch noch, ist aber alles, hat wirklich an Bedeutung verloren. Und wir finden es eben spannend, die Kommentarbereiche dahingehend zu untersuchen, dass halt dort wirklich der Diskurs stattfindet oder geführt wird, ja, um das, was musikalischer Mainstream ist und sein soll.
Mhm. Das Projekt, also die Auswertung läuft ja noch, wenn ich auf dem neuesten Stand bin. Aber vielleicht zum Schluss die Frage, es gab ja, so habe ich es gelesen, drei Genres, nach denen Sie jetzt unterteilt haben. Klassik, Rock, Pop und Schlager. Und da bin ich jetzt so neugierig, wo sind Sie da beim Stand der Auswertung? Was waren die Unterschiede in der Kommunikation über diese Genres?
Ja, also wie gesagt, wir haben jetzt gerade begonnen, das auszuwerten, und das kann man sich eben so vorstellen, dass man wirklich bis zu 1000 Kommentare eben wirklich auch mit digitalen Hilfsmitteln dann untersucht. Und also was wir jetzt schon sehen, ist tatsächlich, dass im Schlagersegment, wie gesagt, so scheint es jetzt, sehr viel Affekterfahrungen geäußert werden. Also im Grunde genommen drücken die NutzerInnen dort ihre eigene emotionale Involviertheit vor allem aus. Also so nach dem Motto, ja, das ist großartig und du bist die Größte. Und tatsächlich können wir dann sehen, dass im Klassikbereich die Kommentare sehr viel sachbezogener werden. Ja, also das dann wirklich über ja interpretatorische Fragen, über Fragen der Qualität verhandelt wird. Und noch ein Punkt zu Rock-Pop, das ist ganz spannend. Das scheint uns das Feld zu sein, in dem wirklich die sozialen Themen tatsächlich so verhandelt werden. Also da geht's salopp gesagt wirklich zur Sache. Ja. Und da wird dann auch durchaus sehr konfrontativ miteinander kommuniziert.
Okay, ja, sozial. Und,
genau, also da wird dann eben, da finden eben Bewertungen statt, ob man das jetzt beispielsweise über den Inhalt des Songtextes, ob man das so singen kann, oder da wird dann auch wirklich geschrieben, ob die Inszenierung der Künstlerin, des Künstlers, ob das alles so sein darf. Und das fand mir schon spannend zu sehen, dass das im Klassikbereich wie im Schlagerbereich alles so ein bisschen eher wie so schablonenhaft ist, aber dass im Rock-Pop-Bereich tatsächlich wirklich die Diskussionen sehr lebendig und teilweise auch sehr scharf sind. Ja.
Dr. Christopher Joost vom Zentrum für populäre Kultur und Musik an der Uni Freiburg untersucht, wie der musikalische Mainstream in den sozialen Medien verhandelt wird. Herzlichen Dank für Ihre Zeit, Herr Joost, und viel Erfolg.
Dankeschön für die Einladung.
Kennen Sie das? Sie gehen zum Arzt, Sie gehen zur Ärztin, haben das Gefühl, weder Sie selbst noch Ihre Symptome werden wirklich ernst genommen. Passiert häufiger, als man denkt, nennt sich Medical Gaslighting neudeutsch und bedeutet so viel wie, naja, medizinische Anliegen werden von Ärztinnen und Ärzten ohne größere Untersuchung als ungültig abgetan. Besonders betroffen sind Frauen von diesem Medical Gaslighting. Warum das so ist und wie man das eventuell ändern kann, darüber sprechen wir jetzt mit Professor Dr. Mandy Mangler, Chefärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe und ärztliche Direktorin vom Vivantes Auguste Victoria Klinikum. Guten Morgen, Frau Mangler.
Guten Morgen.
Können wir vielleicht einmal klären, Medical Gaslighting, ist das, sage ich mal, ein strukturelles Problem oder sind das besonders viele Einzelfälle?
Ja, das eine ergibt ja das andere. Also das sind einzelne Arztkontakte, die dann ein strukturelles Problem offenbaren. Also das passiert natürlich nicht mit Absicht, dass die Ärzte und Ärztinnen irgendwie böse sind oder schlecht, sondern dahinter steckt ein strukturelles Problem, ja.
Mhm. Das war auch mein Gedanke, weil ich dachte, ich muss ja ihrer Zunft, ich muss doch Ärztinnen und Ärzten erstmal unterstellen, dass die allermeisten von denen ihren Job gewissenhaft und gerne und gründlich machen und so, wie sie es gelernt haben, oder? Also wie passiert das dann trotzdem, dass die sagen, nee, die hat nichts?
Ja, also genau, also Beschwerden werden dann als psychosomatisch zum Beispiel abgetan, weil man sie nicht als solches erkennt. Das hat unterschiedliche Ursachen. Also zum Beispiel eine Ursache ist der hohe Zeitdruck in der Medizin, dass besonders Menschen, wo die Diagnose nicht so ganz einfach ist, dann hinten runterfallen. Aber das ist nicht die eigentliche Ursache, sondern es liegt auch daran, dass wir so gewohnt sind, Patientinnen aus der Perspektive, also aus so einem männlichen Blick zu sehen. Also dass wir Symptome von Frauen, die es anders beschreiben allein schon, aber auch andere Symptome tatsächlich haben. Zum Beispiel bei Herzinfarkten oder anderen Erkrankungen, dass wir sie nicht erkennen als solche, weil wir, sagen wir mal, nach einem stereotypen männlichen Patienten gelernt haben, unsere Bücher voll damit sind und wir dann vielleicht nicht die Transferleistung schaffen, sich zu fragen, wie ist das jetzt bei dieser Frau oder welche Symptome oder welche Erkrankung könnte tatsächlich dahinter stecken.
Mhm. Also deswegen betrifft es vor allem Frauen, weil eben die bisherige Forschung und die Lehre eher auf Männer ausgerichtet ist als auf Frauen. Und auch deswegen, weil Frauen anders, sage ich mal, im Untersuchungszimmer sitzen als Männer und da nicht so poltern und laut auftreten? Oder?
Das vielleicht nicht, weil man könnte sagen, wir haben die Sprache der Frauen nicht gelernt zu sprechen. Ja, sie schildern die Symptome sind auch anders, aber sie schildern sie auch anders. Und Frauen sind auch natürlich, stellen sich oft auch nicht an erste Stelle, sondern vielleicht andere und sind vielleicht auch ein bisschen zurückhaltender in der Schilderung, wie auch immer. Also sind so multifaktoriell. Und dann haben wir diese Sprache der Frauen nicht gelernt zu sprechen. Und deswegen passiert es eben, dass Frauen zum Beispiel in der Notaufnahme weniger oft Schmerzmittel bekommen, bei der gleichen Schmerzintensität oder weniger oft ernst genommen werden. Und 68% von ihnen berichten, dass sie schon mal Medical Gaslighting erlebt haben.
Mhm. Sie haben gesagt, zum Beispiel eine Folge dieses Medical Gaslightings ist, dass Frauen in der Notaufnahme nachweislich weniger Schmerzmittel bekommen bei gleichem Bedarf wie Männer. Was sind weitere Folgen? Weil ich stelle mir das vor, manchmal ja, ist es vielleicht ein kleineres medizinisches Problem, dann ist es falsch, ungerecht und unfair. Aber es führt nicht gleich dazu, dass sich die eigene Gesundheitsbiografie ändert. Aber es gibt ja auch Fälle, da ist das ganz entscheidend, ob der Hausarzt, Hausärztin zum Beispiel schon was erkennt oder nicht, ne?
Genau, also bei Schmerzen warten sie auch länger, die Diagnosen verzögern sich, chronische Erkrankungen können chronifiziert werden, zum Beispiel oder stärker werden. Und wo es ganz auffällig ist, ist zum Beispiel beim Thema Herzinfarkt, dass die Symptome so derart anders sind, dass sie eben nicht erkannt werden bei Frauen und dass deswegen eine höhere Sterblichkeit auch bei Herzinfarkten bei Frauen vorliegt, was natürlich dann sehr tragisch ist.
Mhm. Würden Sie denn oder raten Sie Frauen bei Arztbesuchen, ja, sagen wir mal, zu beharren und zu insistieren, weiter untersucht zu werden? Also, weil ich meine, man kann ja auch, manchmal wird es ja auch gute Gründe geben, von der Ärztin, vom Arzt zu sagen, brauchen wir nicht weiter zu behandeln, ich habe schon ein klares Bild, oder? Wie verhält man sich da als Patientin?
Also ein Zeichen, dem man nachgehen kann, ist, wenn man so anfängt, Selbstzweifel zu haben. Habe ich jetzt die Symptome wirklich? Oder bilde ich mir das ein? Oder ist das vielleicht auch gar nichts? Also wenn man so anfängt, an sich selbst zu zweifeln und an seiner eigenen Wahrnehmung und seinem Körper auch nicht mehr zu trauen, dann sollte man nochmal innehalten. Und es ist eben, manche Diagnosen liegen nicht so auf der Hand. Und dann ist es gut, wenn man eben nochmal insistiert und sagt, ja, aber das ist eben so. Und für mich fühlt sich das so an. Und dann, ich glaube, das macht auch viel mit unserem Ärztin-Patientinnen Verhalten, dass wir oft gedacht haben, ja, Ärzte, die sagen dann einfach eine Diagnose und dann sagen die mir, was ich machen soll und dann mache ich das. Und so, vielleicht haben wir so ein Verständnis gehabt. Aber das eigentliche, richtigere Verständnis ist, wenn man sagt, okay, die Patientin ist Expertin für ihren eigenen Körper, ich bin Ärztin und Expertin für Medizin und gemeinsam gehen wir sozusagen den Weg der Gesundheit und sorgen dafür, dass die Patientin gesünder wird, auf Augenhöhe und gemeinsam.
Mhm. Ist das denn nicht eigentlich auch was in der Ärztinnenschaft diskutiert wird oder fühlen Sie sich da relativ alleine mit Ihrem Engagement?
Nein, das wird schon diskutiert. Wir fragen uns natürlich, ne? Wir, die allermeisten Ärzte, Ärztinnen haben den Beruf gewählt, um anderen zu helfen, um Menschen gesünder zu machen und für sie da zu sein. Und dann ist natürlich auch die Frage der Kommunikation. Warum gibt es Medical Gaslighting? Was steckt dahinter? Wie können wir besser werden? Und eben auch den Satz aussprechen, den es früher fast nicht gab. Zum Beispiel, ich bin fehlbar als Ärztin. Ne? Ich kann nicht alles sofort erkennen, sondern wir müssen gemeinsam daran arbeiten, dass wir eine richtige Diagnose stellen und dann, dass sie dann gesünder werden. Mhm. Das macht sehr viel mit unserem Bild auch.
Mhm. Und was sollte sich strukturell ändern? Also ich denke mir, wenn viel mehr Frauen medizinische Berufe aufgreifen, in der Forschung, in der Lehre, dann tut sich schon mal einiges, oder?
Ja, also wir könnten anfangen oder versuchen, die Sprache von Frauen zu sprechen und beziehungsweise auch in Büchern und Studien abzubilden. Immer noch sind nur 25% der Probanden von Studien eben Frauen. Und das macht halt alles, was mit uns und diesem männlichen Blick, dem die Medizin auch unterworfen ist. Das war lange eine Wissenschaft von Männern für Männer über Jahrhunderte. Und erst seit kurzer Zeit eben ist es nicht mehr so. Und da brauchen wir noch ein bisschen Aufholbedarf, aber auch natürlich Struktur. Wir haben ein Gesundheitswesen, was Krankheiten, also was sozusagen darauf, also man kriegt eine Pauschale bezahlt für eine Behandlung von einer Krankheit und ob das jetzt eine komplexe Diagnose ist oder eine ganz einfache, man kriegt ungefähr den gleichen Satz bezahlt und das ist natürlich etwas, wo dann die Menschen mit komplexeren Krankheiten runterfallen und das darf nicht passieren.
Verstehe. Medical Gaslighting, was das ist, wie das entsteht und wie man das wieder wegbekommt, darüber sprachen wir mit Professor Dr. Mandy Mangler, Chefärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe und ärztliche Direktorin vom Vivantes Auguste Victoria Klinikum in Berlin. Ganz herzlichen Dank, Frau Mangler, und ein schönes Wochenende.
Sehr gerne, ebenso.
Zeit, über den Biber zu reden und was er für Fledermäuse und für andere Tiere tut. Ich habe es gerade schon gesagt, der Biber war um 1880 rum fast ausgerottet in Deutschland, in ganz Europa eigentlich. Jetzt ist er mit 1,4 Millionen Exemplaren zurück und Valentin Moser erforscht, was der Biber tun kann mit seinem Verhalten für andere Arten, für zum Beispiel Fledermäuse. Doktorand ist er an der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft, kurz WSL, in der Schweiz. Guten Morgen, Herr Moser.
Guten Morgen.
Herr Moser, 1,4 Millionen, das ist die Zahl, die ich gefunden habe, 1,4 Millionen Biber europaweit. Ist das eine anständige Zahl oder ist man da noch auf dem Weg, den Biber zu rehabilitieren oder wie schätzen Sie das ein?
Das ist schon mal sehr, sehr viel mehr als Mitte des letzten Jahrhunderts. Aber da geht noch sehr viel mehr. Der Biber ist am Rekolonialisieren des vorherigen Verbreitungsgebietes. Und ja, da geht noch sehr viel mehr. Und das ist natürlich auch sehr gut für die Biodiversität.
Also im letzten Jahrtausend hat man ihn nicht so geschätzt und wusste noch nicht allzu viel darüber, was der Biber auch Tolles tun kann. Ich habe es so eigentlich relativ simpel gelesen. Wir alle wissen spätestens seit der Zahnpasta-Werbung, der Biber knabbert Bäume um, die fallen dann in das Gewässer, in dem der Biber lebt. Da entsteht ein sogenannter Biberstamm. Und dann, so haben sie herausgefunden, hat das unter anderem sehr, sehr positive Auswirkungen auf die Fledermauspopulation. Was genau haben Sie da untersucht?
Genau, also wir haben eigentlich Biberreviere verglichen mit Kontrollflächen, Biberreviere mit einem Biberdamm. Und wir haben da die Fledermäuse untersucht. Und da hat sich gezeigt, dass in diesen Biberrevieren, da gibt es mehr Fledermausarten pro Nacht, also von 4 auf 5 eine Art mehr. Die Aktivität steigt um den Faktor 1,6. Und auch die Fraßaktivität steigt um Faktor 2,3. Also insgesamt sehr positiv für die Fledermäuse, diese Aktivitäten des Bibers.
Und warum ist das so? Was macht denn der Biber, dass die Fledermäuse da lieber jagen und mehr fressen?
Ja, da gibt es so verschiedene Vermutungen. Wir haben das versucht herauszufinden. Also zuerst einmal baut der Biber einen Damm oder manche Biber bauen einen Damm. Und das staut das Wasser. Und dann bildet sich stehendes Totholz, weil die Bäume zum Teil nicht vom Biber angeknabbert werden, aber sozusagen vertrinken im Wasser. Mhm. Und das ist einmal eine sehr wichtige Ressource für Fledermäuse. Totholz, das wissen wir. In Mitteleuropa, Westeuropa ist das Mangelware für die Fledermäuse. Und das ist mal das eine. Mhm. Und das andere, die andere Hypothese, ist, dass es mehr Futter gibt in diesen Biberrevieren, weil die sehr produktiv sind. Also es gibt sehr, sehr viele Wasserinsekten, die zum Teil dann auch schlüpfen und dann von den Fledermäusen gefangen werden können, zum Beispiel Zuckmücken. Und in unserer Untersuchung haben wir dann das auch alles versucht zu erfassen und haben dann gesehen, es ist beides. Also es gibt Fledermäuse, die in die Biberreviere kommen, um zu fressen, aber es gibt auch Fledermäuse, die aus anderen Gründen kommen. Was genau, können wir nicht sagen, aber es scheint mit dem stehenden Totholz zusammenzuhängen. Also ist der Verdacht naheliegend, dass sie in diesem stehenden Totholz den Tag verbringen.
Wie funktioniert denn da die Feldforschung? Sitzen Sie da sozusagen in der Dämmerung am Bibergewässer und zählen mit einer Strichliste, wie viele Fledermäuse vorbeikommen? Oder wie macht man sowas?
Ja, das wäre schön. Nein, nein, leider nicht oder nicht mehr. Wir haben Aufnahmegeräte platziert, die dann mehrere Nächte in Folge die Fledermausrufe aufgezeichnet haben. Und von diesen Fledermausrufen bekommen wir eben verschiedene Informationen, wie zum Beispiel Art oder auch, ob sie versuchen zu fressen.
Mhm. Und gibt es da auch einen Umkehrschluss? Also sozusagen, je mehr Biber, desto wohler fühlen sich die Fledermäuse, desto mehr Fledermausarten gibt es auch. Heißt das im Umkehrschluss dann auch, desto mehr Fledermäuse, umso gesünder ist das Gebiet oder umso gesünder ist das Ökosystem?
Also Fledermäuse eignen sich schon als Indikatorart, sagt man, weil es sind Prädatoren. Das heißt, sie leben von anderen Lebewesen. Und wenn es den Fledermäusen gut geht, dann scheint es auch dem Ökosystem gut zu gehen. Also in dem Sinn schon, ja.
Das können wir so mal so mitnehmen. Geht es der Fledermaus gut, geht es auch dem Ökosystem gut. Und der Biber, der einst fast ausgerottete, trägt maßgeblich dazu bei. Das untersucht Valentin Moser, Doktorand an der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft in der Schweiz. Herzlichen Dank, Herr Moser, und viel Erfolg bei weiteren
Danke
Forschungsprojekten.
Danke Ihnen, schönen Morgen.
Tschüss. Eigentlich ist unsere Gesellschaft ja immer liberaler geworden in den letzten Jahren und Jahrzehnten, oder? Und eigentlich brechen Geschlechterrollen immer mehr auf. Eigentlich gleichen sich die Berufswege von Frauen und Männern immer mehr an. Eigentlich, ja, eigentlich. Denn gleichzeitig gibt es einen Trend zur sogenannten Retraditionalisierung. Gerade bei Heteropan und gerade sobald die Kinder bekommen. Also wie traditionell sind Partnerschaften heute? Darüber sprechen wir jetzt mit Professor Dr. Marion Müller, Soziologieprofessorin mit dem Schwerpunkt Geschlechterforschung an der Uni Tübingen. Guten Morgen, Frau Müller.
Hallo, guten Morgen.
Können wir zunächst einmal den Begriff klären, Retraditionalisierung, gerade wenn es um Partnerschaften geht oder so, worüber sprechen wir da wissenschaftlich gesehen?
Genau, also der Begriff Retraditionalisierung beschreibt, dass in der Arbeitsteilung in Paarbeziehungen sozusagen das Geschlecht berücksichtigt wird. Tatsächlich ist das aber ein Trend, der ist jetzt nicht neu, das gibt es einfach schon relativ lange, da wird auch schon lange nach den Ursachen geforscht. Und das bezieht sich vor allem auf die Arbeitsteilung nach der Geburt des ersten Kindes. Also da passiert das. Ne? Also das passiert und das kann man in Zahlen, kann man das sehr genau beobachten, aber eben schon seit den 70er Jahren oder so ist das sozusagen beobachtbar. In dem Moment, wenn das erste Kind geboren wird, auch in Paarbeziehungen, die vorher relativ gleich sich die Arbeit geteilt haben, also wir sprechen jetzt hier vor allem über die Hausarbeit, die Kinderbetreuung dann natürlich, wenn das Kind da ist, diese ganzen Zuständigkeiten, Care-Arbeiten, aber auch die Reduktion von Erwerbsarbeit. Und das ist tatsächlich nach wie vor, vor allem wird das von den Frauen gewuppt. Also insofern muss man auch sich fragen, ob der Begriff überhaupt korrekt ist, weil das ist kein neuer Trend, sondern das ist sozusagen, also ne, eigentlich würde ja der Begriff voraussetzen, dass es vorher mal eine gleichberechtigte Arbeitsteilung war oder so. Aber insofern, es ist jetzt kein neuer Trend, sondern das können wir schon ganz lange in heterosexuellen Paarbeziehungen beobachten.
Man hatte zumindest, vielleicht ist das dann auch die individuelle Bubble, aber das Gefühl, dass die Akzeptanz dieser Gleichberechtigung und der Wunsch nach der Gleichberechtigung zumindest auf dem Vormarsch ist und man sich nicht mehr so damit zufrieden gibt, dass es eben so traditionell bleibt. Ist das denn, wenn man sich jetzt anschaut, dass diese Dynamik, die Sie beschrieben haben, ist es denn so, dass diese Paare, von denen Sie sprechen, das auch wieder attraktiver finden oder ist das eher so ein Aufgeben und sagen, geht ja nicht anders?
Nee, erstaunlicherweise, da gibt es schöne Studien, die zeigen, wie die Paare sich das selber schönreden und sozusagen das gar nicht als ein Ergebnis von irgendwelchen strukturellen Bedingungen oder so, oder dass sie dazu gezwungen werden, sondern die geben das selber aus als Ergebnis individueller Aushandlungen oder auch sozusagen ganz individueller Präferenzen, also so von wegen unterschiedliche Schmutzschwellen oder so. Ne? Der eine kann eher ertragen, wenn der Wäscheberg höher wird oder nicht. Okay. Und dann sieht das so aus, als wären das halt zufällig die Frauen, bei denen die Schmerzgrenze bei Schmutz einfach irgendwie niedriger ist oder so. Ne? Also insofern wird da sehr viel Arbeit geleistet innerhalb der Paarbeziehung, um zu verdecken, dass da eigentlich bestimmte strukturelle Dynamiken dahinter stehen, die dann doch was mit Geschlecht zu tun haben.
Also eine unterschiedliche Schmutzschwelle erinnert ja fast an Helge Schneider, der gesungen hat, guck mal, deine Hände sind kleiner wie meine, damit kommst du besser in die Ecken zu putzen. Das ist ja ungefähr auf demselben Niveau.
Ja, genau. Aber so laufen ja die Aushandlungen häufiger. Ne? Also man kann in den Zahlen kann man sehr genau sehen, dass es nicht um das ökonomische Einkommen geht. Ne? Also tatsächlich auch in Paarbeziehungen, bei denen die Frauen mehr verdienen, also oder zumindest bevor das erste Kind kam, mehr verdient haben. Auch in diesen Paarbeziehungen wird tatsächlich zum größeren Teil zumindest, hört die Frau auf zu arbeiten. Mhm. Und wir haben, also das, was so ein bisschen überraschend ist und das, was vielleicht auch steigt oder sich auf jeden Fall nicht verändert, und das ist in Deutschland einfach besonders krass, das ist die sogenannte Motherhood Penalty, also die Einkommensverluste für die Frauen nach der ersten Geburt. Und da gab es jetzt vor ein paar Monaten, wurde das nochmal korrigiert. Die bisherigen Schätzungen, die sind einfach davon ausgegangen, also da werden sozusagen die Einkommensnachteile berechnet und jetzt weiß man, dass die Einkommensnachteile fast ein Drittel höher sind, als man bisher geschätzt hat. Also ein Beispiel.
Was aber, wenn ich kurz einschieben darf, was aber wahrscheinlich auch daran liegt, dass Frauen dann häufig in Teilzeit gehen, ne? nach der Geburt.
Ja, genau. Aber das ist so dramatisch in Deutschland, also im internationalen Vergleich ist Deutschland da weit vorne. Sie müssen sich vorstellen, Mütter verdienen im vierten Jahr nach der Geburt 30.000 Euro weniger als gleichaltrige Frauen ohne Kinder. Die kommen sozusagen auch später nicht mehr wieder hoch auf den Karrierepfad, auf den Einkommenspfad, auf dem sie vorher waren. Ja? Und man weiß mittlerweile, wenn die Frauen das vorher wissen, wenn sie es gesagt bekommen, dann hören sie vielleicht nicht so, also reduzieren sie die Erwerbsarbeit nicht so lange, nicht so umfassend und so weiter. Also es ist tatsächlich auch, also scheint tatsächlich auch was mit Informationen zu tun haben. Und diese Motherhood Penalty, die ist auch erstaunlich hartnäckig. Ne? Also und wie gesagt, Deutschland, Österreich, das sind so die beiden Länder im internationalen Vergleich, die da führend sind. Also die Einkommensverluste für Frauen sind nach wie vor wirklich wirklich groß und man weiß ja, wohin das dann führt. Also Rente und so weiter, da müssen wir nicht drüber reden, dass dieser Gap wird natürlich immer größer.
Und dann zu einer zunehmenden Abhängigkeit wieder vom erwerbstätigen Mann, was ja auch umso verwunderlicher ist. Ich habe jetzt da keine genauen Zahlen rausgeschaut, aber allgemein bekannt, dass mehr junge Frauen Abitur machen und auch mehr Frauen einen Uni-Abschluss machen, was in der Regel zu besser bezahlten Jobs führt. Also ist ja eigentlich auch auf einem ganz anderen Weg war, was Unabhängigkeit, auch ökonomische Unabhängigkeit angeht, ne?
Ja, genau. Und trotzdem bleibt, ja, ich meine, das ist jetzt immer auch die Frage, wie man sozusagen Gleichberechtigung beschreibt, ob man das so stark erwerbszentriert beschreibt oder ob man auch sich überlegt, wie ist es anders möglich? Weil der Wunsch, Kinder selber großzuziehen und dann sozusagen weniger zu arbeiten, der ist ja nachvollziehbar, aber das müsste man sozusagen einfach anders absichern. Und da gäbe es ja Möglichkeiten, ne? Man könnte ja mit dem Partner Verträge schließen oder wie auch immer, dass man sozusagen einen Ausgleich bekommt, weil wir ja einfach im Familienrecht das nicht mehr haben. Ne? Also Sie sprachen am Anfang einfach von Retraditionalisierung in der Gesellschaft, hört man ja auch immer wieder, haben wir sozusagen, setzt sich das auch insgesamt fort, in anderen Bereichen außerhalb der Familie. Und das ist nicht so, weil wir haben in ganz vielen Bereichen zum Beispiel eben in der Gesetzgebung eine starke Angleichung und dazu gehört auch das Familienrecht. Und da wird ja einfach heutzutage, also Sie können sich nicht drauf verlassen, auch wenn Sie verheiratet waren, dass Sie diese Verluste, die Sie da gemacht haben, wenn Sie Kinder bekommen haben als Frau, dass Sie die ausgeglichen kriegen. Die kriegen Sie nicht mehr ausgeglichen im Fall einer Trennung.
Über Retraditionalisierung, wo sie stattfindet und wo eher nicht und welche Folgen das vor allen Dingen für Frauen haben kann, darüber sprachen wir mit Professor Dr. Marion Müller, Soziologieprofessorin mit dem Schwerpunkt Geschlechterforschung an der Uni Tübingen. Herzlichen Dank, Frau Müller, und guten Rutsch.
Ja, danke schön. Tschüss.
Radio 1, die Profis. Besser wissen.
Langhalsdinos konnten mit dem Schwanz wedeln. Dinosaurier wie der Giraffatitan hatten nicht nur lange Hälse, sondern auch sehr bewegliche Schwänze. Das zeigen 3D-Analysen von Fossilien. Bis zu 108 Grad konnten die Tiere ihren Schwanz nach oben biegen. Auch nach links und rechts war der Schwanz flexibel. Der Giraffatitan könnte so mit anderen Langhalsdinos kommuniziert, Feinde abgewehrt oder sein Gleichgewicht stabilisiert haben.